Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, an. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 2 vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi.
Korte. Die Dina grinst und sagt mir nicht wieso.
Ich grinse, weil wir, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber wir bereiten uns ja beide unabhängig voneinander vor auf die Folge, ohne dass wir uns absprechen. Also eigentlich sprechen wir uns nie vorher ab, ne? Und ich glaube, es ist noch nie so wirklich passiert, dass wir das Gleiche vorbereitet haben. Was ich auch so spannend finde, ne? Weil wir gucken in die gleiche Show und wir haben die gleiche Mission, nämlich eine psychologische Theorie anhand von dem, was wir da sehen, erklären. Und es ist eigentlich, okay, ich glaube, einmal ist es passiert. Aber ansonsten ist es wir sind ja jetzt fast bei 250 Folgen, ist es noch nie passiert, dass wir das Gleiche vorbereitet haben, was ich total spannend finde und ja auch nochmal zeigt, ne, dass wir, egal ob wir auch einen gleichen Hintergrund haben, wir haben das Gleiche studiert, wir haben voll ähnlich zu ähnlichen Themen auch promoviert, ne, und trotzdem sehen wir es ja mit unserer eigenen Brille und sehen da was anderes drin, eine andere Theorie, eine andere Erklärung und so, und deswegen finde ich es so spannend, aber ich grinse heute, weil irgendwie mein Bauchgefühl mir sagt, dass wir das Gleiche vorbereitet haben.
Ich glaube nicht, weil ich habe keine Theorie vorbereitet. Ich habe nur ein paar Zahlen dabei.
Ah, okay.
Was hast du für eine Theorie? Naja, wir sind auf jeden Fall alle schon.
Ich spoilere es. Ich glaube, ihr wisst es anhand des Titels. Ich möchte nämlich über Mütter sprechen.
Ach, schön.
Hast du nichts über Mütter?
Ich habe nichts über Mütter.
Okay, du hast aber was zu Stealthing, ne?
Woher weißt du das?
Okay, ich habe auch ein bisschen was zu Stealthing.
Ach scheiße, was hast du zu Stealthing? Okay, wir starten.
Wir können das vergleichen. Wir starten rein. Ihr Lieben, wir haben immer eine Kategorie, wenn ihr neu dabei seid. Wir haben am Anfang eine Kategorie, wo wir die ZuhörerInnen Kommentare und Nachrichten von der Woche davor einmal kurz nachbesprechen. Wenn euch das alles nicht interessiert, dann guckt man in die Folgenbeschreibung. Nee, nicht in die Folgenbeschreibung, in die Kapitelmarken. Die erstellt Spotify automatisch und dann könnt ihr so vorspringen.
Worte der Kohorte.
Ich habe die vermisst, weil bei den Verräterfolgen, die haben wir ja alle nacheinander aufgenommen. Deswegen konnten wir gar nicht richtig reagieren auf eure ganzen Nachrichten. Das fand ich schon schade. Das hat mir gefehlt.
Ich fand es richtig schade. Ich habe heute Morgen erstmal den Jingle geübt, weil ich nicht mehr wusste, ob ich den noch kann.
Das war hervorragend.
Hat noch geklappt. Dankeschön. Stealthing. Und zwar, Dina, Das war ja wirklich so, dass Anita und Alex, so heißt er, ne?
Fabrice. Nee, der Freund von Anita heißt Alex und der Freund von...
Ja.
Warte, der Freund von Hatti heißt Alex und der Freund von Anita heißt Fabrice.
Okay, ich setz nochmal an. Dina, das war ja wirklich so, dass Anita und Fabrice, dass die uns wirklich da erzählt haben, wie es zu dem Kind gekommen ist, was sie da bekommen haben. Und dass das war, indem er das Kondom einfach weggemacht hat. Und ich habe das ja schon so verstanden, aber dann hat uns ganz viel Kohorte geschrieben, dass die das auch so verstanden haben.
Mhm.
Krass, oder?
Und es gibt ja auch einen Fachbegriff dafür. Das habt ihr uns auch in die Kommentare geschrieben. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Und du hast ja gerade schon angedeutet, du hast uns Zahlen mitgebracht.
Ein bisschen. Stealthing bedeutet, dass ein Sexualpartner während des Geschlechtsverkehrs das Kondom heimlich und halt ohne Einwilligung der anderen Person abstreift oder weglässt. Die Forschung nennt das aber gar nicht wirklich Stealthing. Also das ist zwar der Fachbegriff, sondern aber wenn man das recherchiert, muss man eher nach nicht einvernehmlicher Entfernung eines Kondoms suchen. Und das ist tatsächlich in Deutschland ein Straftatsdelikt, weil es ein sexueller Übergriff ist. Oder, also es kann wahlweise als sexuellen Übergriff oder als Vergewaltigung sogar verurteilt werden. Die Grundlage davon ist, dass die Zustimmung beim Sex ja an die Bedingung des Kondoms geknüpft ist. Und wenn jemand das ohne einvernehmlich zu fragen einfach wegmacht, dann ist ja nicht dieser Art des Sexes sozusagen zugestimmt. Und jetzt erstmal Frage an dich, Dina. Was glaubst du, wie oft passiert das? Oder hast du es selber recherchiert?
Nein. Ich habe es auch recherchiert. Aber okay, warte, was hast du gefunden? Ich habe ein Review gefunden.
Nein.
Von 2024.
Ah ja, gut, da haben wir das Gleiche gelesen.
Mhm. Okay, weil da habe ich gefunden, dass die Zahlen je nach Studie variieren. Genau. Bei Frauen zwischen 10 und 19 Prozent.
Echt? Nee, warte mal, die haben zwischen 10 und 32, oder?
Oh.
Also diese Variation habe ich auf jeden Fall gefunden, auch gesehen. Es gab auch eine Studie, die hat bis zu 40 Prozent gefunden.
Die haben doch aber auch Unterschieden zwischen Männern und Frauen, ne? Weil das ja nicht nur ein Ding ist, was bei also Frauen passiert, die mit Männern Sex haben, sondern auch Männern, die mit Männern Sex haben.
Genau. Voll spannend. Bei Männern, die mit Männern Sex haben, ging die Rate bis zu 35 Prozent. Und dann, wenn wir uns angucken, wer verübt das, dann liegt die Rate der Täterschaft bei Männern zwischen 1,3 und 20 Prozent ungefähr. Und bei Frauen geht es gegen 0%. Also Frauen machen das anscheinend sehr selten.
Dabei gibt es auch immer den Stereotyp, dass einfach die crazy Bitches unbedingt Kinder von diesen ganzen tollen Männern haben wollen.
Ja, krass, ne? Wo das eigentlich herkommt, ne? Weil dieses Bild ist ja wirklich präsent.
Mhm.
Ne? So diese verrückte Frau, die einem Mann einfach ein Kind unterjubelt. Und das wäre ja quasi mit Stealthing möglich, ne?
Ja.
Hm.
So, ja, damit wäre es am ehesten ja möglich, ne?
Ja klar, weil wenn du einfach sagst, keine Ahnung, jetzt schwänger mich, obwohl wir uns nicht kennen, funktioniert ja nicht, oder?
Nee. Na.
Ja, wer macht das noch? Menschen, die eher feindselig eingestellt sind und antisoziale Eigenschaften haben, aber auch Menschen, die ein höheres Gefühl von sexuellem Anspruchsdenken haben. Also so, das nennt man Sexual Entitlement, die eher denken, dass ihnen halt irgendwas beim Sex zustimmt. Aber auch Menschen, die ein zwanghaftes, kontrollierendes oder aggressives Verhalten häufiger zeigen. Einen Punkt fand ich ganz spannend in diesem Review, nämlich dass Stealthing häufig nicht so als isolierter Straftatsbestand auftritt, sondern gemeinsam mit anderen Formen von sexueller Nötigung. Das heißt, es ist einfach ein Teil des Kontinuums von sexualisierter Gewalt und eben passiert eben nicht so isoliert, sondern Menschen, die es machen, machen in der Regel auch irgendwie andere Sachen auf diesem Spektrum. Meistens passiert das Ganze unter Alkohol- oder Drogenkonsum. Alkohol wurde bei so ungefähr fast der Hälfte der Stealthing-Taten getrunken von Männern und Frauen. Andere Drogen, so zu 12-13% haben die hier gefunden. Und was auch ganz klar ist, das hat erhebliche psychische und dann auch teilweise körperliche Folgen. Nämlich Menschen, die Stealthing erlebt haben, diese Art des sexuellen Übergriffs, haben eher PTBS-Symptome als Menschen, die es nicht erlebt haben, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und 67 Prozent der Betroffenen von Stealthing geben an, dass sie sehr stark belastet sind durch die Tat. Und das fand ich jetzt noch spannend. Da gibt es keine Geschlechterunterschiede. Also Männer, die das erleben, sind super belastet davon und Frauen auch.
Mhm.
Ich denke, alle Geschlechter, theoretisch, weil es halt einfach ein sexueller Übergriff ist, halt einfach scheiße, ne? Dann hat es aber auch Auswirkungen auf die sexuelle Selbstbestimmung, also inwiefern Menschen das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Sexualverhalten zu haben und eben auch Nein sagen zu können und sowas. Und auf die mentale Gesundheit jetzt auch noch mehr als eben nur PTBS-Symptome wird auch gefunden, dass es sich auf Ängstlichkeit und Depressionen auswirken kann. Also alles in allem eine krasse Sache, die uns jetzt nicht durch die Lappen gegangen ist, aber ich glaube, es ist schon gut, dass wir nochmal diese Nachrichten bekommen haben, dass wir da nochmal ein bisschen genauer sagen können, wie schlimm das eigentlich ist, Stathing.
Wir haben auch eine E-Mail gekriegt, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast, wo jemand gesagt hat, wo eine Person sich ganz viel Mühe gemacht hat, eine ganz lange Nachricht geschrieben hat. Aber eine Sache davon wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, weil ich das ganz wichtig fand. Und zwar hat die Person hat angemerkt, dass sie es schade fand, dass wir das nicht so klar bei Anita benannt haben. Weil ich glaube, wir haben gesagt, das ist nicht okay, das zu machen. Aber jetzt bei Anita können wir ja auch keine Worte in den Mund legen. Ne, weil sie nennt das ja keinen sexuellen Übergriff. Und da hat sich die Person in der E-Mail gewünscht, dass wir das nicht gemacht hätten.
Ah, okay.
Und das finde ich schon wichtig, da nochmal drüber zu sprechen. Ne? Denn also einerseits hat die Person gesagt, und das verstehe ich auch, dass es natürlich, wenn wir sowas in so einer Fernsehshow sehen, dass das ein Zeichen setzt und dass es ja auch Leute, die das sehen, sich dann auch denken, okay, dann ist das wohl nicht so schlimm, wenn Leute den Podcast dann hören und wir nicht sagen, ja, das war es bei Anita auf jeden Fall. Dass es vielleicht auch ein Zeichen setzt. Und gleichzeitig, finde ich, hast du das ja schon klar eingeordnet und gesagt, ja, wenn jemand das bei euch macht, dann ist das nicht in Ordnung.
Ich habe auch gesagt, dass es ein sexueller Übergriff ist.
Total. Und aber jetzt bei Anita im Speziellen, finde ich, können wir das ja nicht sagen. Mhm. Also, weil das würde ich auch als übergriffig erleben. Denn das ist ja, was sie erlebt hat, das ist ihre Sache. Und manche Betroffene nennen das so und manche nennen das halt nicht so. Und die Gründe dafür sind vielschichtig, kennen wir nicht. Und ihr das dann aufzudrängen von außen, auch wenn das jetzt die Definition treffen würde, ist ja dann schon nochmal eine Fremdbestimmung über sie und ihre Geschichte.
Mhm.
Und deswegen würde ich trotzdem immer noch nicht das machen.
Ja, also ich finde es natürlich eine schwierige Fragestellung, aber ich glaube auch, das ist wieder was einfach gleichzeitig existieren kann. Also es kann sein, dass es per Definition einfach die Kriterien trifft. Das ist einfach ein Fakt. So, dass es die Kriterien eines sexuellen Übergriffs trifft, das, was sie uns hier erzählt. Gleichzeitig würde ich immer sagen, bei jeder sexualisierter Gewalt, ich gehe mit der Wahrnehmung der Betroffenen.
Mhm.
So, weil das Maß ist, was für mich zählt, viel mehr als was irgendwie, ja, dann de facto passiert ist, wurden deine eigenen Grenzen überschritten. Und ja, wenn sie das nicht fühlt, ja, kann das auch Gründe haben von mangelnder Awareness, das will ich gar nicht sagen, von mangelnder Aufklärung, von mangelndem, ja, Wissen, was das sein könnte. Und es kann auch sein, dass sie das zu einem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben anders sieht. Aber trotzdem kann ich mir das nicht rausnehmen, ihr das so aufzuerlegen. Ne?
Total. Und ich finde, es ist auch nochmal was anderes, wenn wir jetzt mit ihr befreundet wären und irgendwie in so einem kleinen Rahmen zusammensitzen würden.
Voll.
Als wenn wir jetzt hier irgendwelche Fremden sind, die einen kurzen Ausschnitt gesehen haben.
Einen sehr kurzen Ausschnitt, wohlgemerkt.
Sehr kurzen Ausschnitt, ja.
Ich will mehr darüber wissen.
Das ist eine düstere Geschichte.
Mhm. Aber es ist ja auch so, dass wir jetzt hier so anhand des Reviews schon gelernt haben, dass das meistens ein Spektrum ist und dass meistens das nicht isoliert auftritt. Das heißt, ich würde schon sagen, anhand der Forschung beobachten wir jetzt auch einfach mal ganz genau Fabrice Verhalten.
Mhm.
Und dann können wir vielleicht da schon ein bisschen mehr sehen.
Es kann auch immer noch natürlich sein, dass das einfach ein bisschen ein geschmackloser Joke war, ne?
Boah.
Das wissen wir nicht. Es war halt sehr kurz.
Boah, düster. Boah,
ich will damit sagen, wir wissen es nicht. Ne? Wir können es nicht wissen.
Also es ist auch nicht, dass ich jetzt komplett überrascht wäre, wenn es das wäre.
Mhm.
Auch so, wie sie tickt.
Ja.
Hm.
Auf jeden Fall. Franzi, du hattest das ganz richtig gehört. Da bin ich froh, dass du das nicht überhört hast. Denn bei mir war das nicht angekommen. Es gibt eine Sache, die haben wir wohl ein bisschen falsch gesehen. Das haben Leute auch geschrieben. Denn ich glaube, Nico Legert hat seine Freundin noch nicht auf den Boden geworfen.
Das habe ich auch gelesen.
Oder beziehungsweise war das doch wohl ein bisschen anders. Und da habe ich mir nochmal wieder gedacht, das findet die Forschung ja auch oft, ne? Dass unsere Erinnerung, die ist beeinflussbar.
Ich habe das ja gelesen und ich dachte, ich muss das jetzt nochmal gucken.
Mhm.
Weil ich habe das ja schon zweimal geguckt. Aber ich muss das jetzt nochmal gucken, weil was ist denn mit meinem Gehirn? Ich habe das doch gesehen, wie der die wirft, aber anscheinend nicht.
Ich glaube, weil das so, ich kann mir vorstellen, dass so das generelle Bild, was man von jemandem hat, natürlich auch die Erinnerungen trügt. Ne? Ich finde eine ganz spannende Forschung, die zitiere ich immer, wenn es ums Gendern geht, die zeigt, was Sprache auch so mit unserer Erinnerung macht. Und nagelt mich jetzt drauf fest, ich müsste das nochmal lesen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ging das so im Grundpfeiler so, dass die zwei Gruppen von Leuten in ihr Labor eingeladen haben und haben denen so einen Film von so einem Autounfall gezeigt und haben die danach gefragt, so was passiert ist, und haben der einen Gruppe gesagt, erzähl mal, was passierte bei diesem Car Crash?
Mhm.
Und sind da Fensterscheiben zersplittert. In der anderen Gruppe haben die gefragt, was passierte bei diesem Bump?
Mhm.
Ne? Also, dass sie ineinander gebumpt sind. Sind da die Scheiben vom Auto, sind die zersplittert?
Mhm.
Und je nachdem, wie man das genannt hat, also ob es Car Crash genannt wurde oder Bump, erinnerten die Leute sich an was anderes. Und in der Crash-Gruppe haben natürlich viel mehr gesagt, ja, die Fenster sind zersplittert, als in der Bump-Gruppe.
Das glaube ich.
Spannend, ne?
Das ist so spannend. Ja, Sprache macht viel mit Erinnerungen, aber auch generell mit, wie wir Sachen wahrnehmen, ne?
Total.
Also es wird ja auch immer viel, kennst du doch dieses, dass Tornados, wenn sie weibliche Namen haben, dass sich die Leute weniger vorbereiten und die als weniger gefährlich einschätzen.
Aha.
Das ist jetzt nicht Erinnerung, aber ja.
Das habe ich auch schon mal gehört, und dann war ich an der Business School, und anscheinend ist das nicht unbestritten.
Echt?
Diese Zahl. Mhm. Aber ich bin auch, da bin ich nicht mehr, das müsste ich auch nochmal fact-checken. Ich glaube, das ist nicht unbestritten, und es gibt auf jeden Fall so eine Gruppe von Ökonomen, die irgendwelche Modelle gerechnet haben und dann gesagt haben, das kann man so nicht ganz sagen.
Okay, ich habe das so gelernt. Okay.
Ich finde es auch einen geilen Fact. Ich fürchte eigentlich, dass das stimmt. Schade.
Ich kann es mir auch nur so vorstellen.
Auf jeden Fall, ne? Das sind schon die Ökonomen.
Brauche ich nicht.
Okay, auf jeden Fall. Nico hat sie wohl doch nicht auf den Boden geworfen. Aber ich hätte ihm zugetraut.
Ich weiß nicht.
Für mich war es das mit der Worte der Gott. Ich will in die Folge reinstarten.
Dann gebe ich dir einen Mainplot.
Unbedingt.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, der Sommer ist offiziell vorbei. Es ist September. Einerseits schade, andererseits schön. Denn das heißt, bald ist Weihnachten.
Oh mein Gott. Übertreib.
Es stimmt wirklich. Es ist bald Weihnachten, und ich liebe Weihnachten.
Ich liebe Weihnachten.
Herbst, das ist mein Ding. So sehr. Und ihr Lieben, es ist nicht zu früh. Ich sage euch das jetzt. Ihr könnt jetzt den Koro Adventkalender vorbestellen.
Oh mein Gott.
Und das solltet ihr auch. Es ist wirklich nicht so früh, denn ich weiß noch, letztes Jahr, da war der so schnell ausverkauft. Und dann haben wir ganz viele Nachrichten geschrieben, wo alle gesagt haben, was ist mit dem Adventkalender? Kommt der nochmal wieder? Und die Antwort war nein. Wenn er weg ist, ist er weg. Deswegen, ich habe den offensichtlich schon vorbestellt. Denn die ganzen letzten Jahre, ne, hat er mir so gut gefallen. Ich hatte den ja schon sogar, bevor wir überhaupt mit Koro zusammengearbeitet haben, bevor wir den Podcast hatten, hatte ich schon den Koro Adventkalender.
Ich auch.
Ich liebe Adventkalender. Ja. Adventkalender sind wahnsinnig geil. Ich liebe das. Ich liebe jeden Morgen was aufzumachen. Aber natürlich will ich halt auch nicht jeden Morgen Schokolade oder Süßigkeiten essen. Also doch, will ich schon, aber ich will ja auch gesund durch die Adventszeit kommen. Und deswegen ist der Koro Adventkalender halt so geil, weil da sind voll viele so gesunde Snacks und kleine Sachen. Und was ich auch total gut finde, ist, dass man ganz viele Sachen von Koro, die Sachen kommen ja oft in so Großpackungen, ne? Und da sind dann halt so kleine Probierversionen drin, dass man sich halt durchs ganze Sortiment mal durchtesten kann. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, denn ich habe da schon die ein oder andere Addiction entwickelt.
Und übrigens ist dieser Adventskalender auch ein richtig geiles Geschenk. Für eure Oktober-November-Mäuse ist es einfach wirklich perfekt, weil du hast dann ein Geschenk, was nicht nur irgendwie einmal aufgemacht wird und dann freust du dich, sondern es begleitet dich ja den ganzen Dezember, jeden Tag über. Ich liebe es, Adventskalender zu verschenken und geschenkt zu bekommen. Und der von Koro eignet sich perfekt. Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht.
Und den gibt's in vegan und nicht vegan. Also zwei verschiedene Versionen. Das ist auch perfekt für alle veganen Mäuse in eurem Umfeld. Und ich habe schon reingeguckt. Ich werde euch hier jetzt nicht spoilern. Also ich sage euch nicht genau, was drin ist. Aber ich habe reingeguckt, was drin sein wird. Und ich sage das mit voller Überzeugung. Das ist für mich der beste Adventkalender, den sie bis jetzt hatten. Ich bin so überzeugt vom Inhalt. Und da sind auch so viele Sachen dabei. Die kenne ich noch überhaupt nicht. Die habe ich noch nie gegessen.
Richtig gut. Ich werde den auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder bestellen. Und wenn ihr den auch bestellen wollt, dann legt jetzt schon los, bevor der wieder ausverkauft ist. Und benutzt dafür unbedingt unseren Code, denn mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, bekommt ihr 5%.
Und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und damit geht's zurück zur Folge. Beim Einlochen äfft Alex Hati nach und Anita und Fabrice gewinnen. Dann lässt er Nico, Anna, Alex und Hati über alle anderen im Haus und gehen wieder auf Anitas Mutterrolle. Michelle und Thanos saven sich in der Slackline-Challenge und Kati ist komplett am Ende. Anita wird unfassbar abwertend und Hati und Alex müssen gegen Michael und Shelly in die Exit-Challenge. Und das war's.
Ich möchte kurz sagen, es waren Michelle und Sandro und nicht Michelle und Tano.
Aber was hab ich denn hier gemacht?
Weißt du was? Ich glaube, das liegt daran, dass ich in den letzten Monaten keine Who's Who Cheat Sheets mehr gemacht habe, wo wir die ganzen Namen haben.
Es tut mir leid, aber das ist wirklich wahr. Weil ich gehe ja die ganze Zeit auf unseren Feed, um das zu gucken. Und da hast du ja nur, ich meine das nicht vorwürflich, ne? Nur als Fakt. Da hast du ja nur so die Paare, keine Ahnung, wie alt die sind und sowas. Und ich muss immer da ranzoomen dann für die Namen. Und es ist nicht mehr so bequem wie vorher.
Ja, irgendwie bin ich da faul geworden. Und wir hatten auch einen krassen Sommer. Ich glaube,
du bist alles andere als faul geworden.
Was das angeht. Aber warte. Wir werden euch, oh Gott, nächste Woche, glaube ich, erzählen wir einfach, was wir den ganzen Sommer gemacht haben. Es war ein krasser Sommer.
Eigentlich droppen wir das eh schon die ganze Zeit. Egal.
Wir droppen das eh schon die ganze Zeit, aber es war ein krasser Sommer. Ich glaube, mein Körper hat noch 7 Tage ungefähr bis zum kompletten Zusammenbruch.
Oh Gott. Aber Leute, Selbstfürsorge, wichtig.
Selbstfürsorge. So, jetzt einmal.
Spiel.
Es eskaliert zwischen Hati und Giovanni. Weißt du was, das ist so krass. Die ganzen Namen hatte meine Notiz-App hat es noch nicht drin. Hier steht Fati und Giovanni, weil das automatisch von Hati dann immer macht. Aber Alex, der wird immer mit K geschrieben. Meine Notiz-App.
Das ist bei mir auch so.
Ja, die ist Dina, ja. So viel mit Alex Petrovic anscheinend.
Das ist bei mir genau das Gleiche. Es gibt kein hier normales. Ich finde schon, Alex mit X ist normal. Die meisten Alex werden mit X geschrieben. Habe ich nicht mehr.
Ich auch nicht. In meinem Kopf ist es nur noch Alex mit K. Und in meinen Notizen auch.
Schlimm. Wieso haben wir uns überhaupt die Mühe gemacht, das richtig zu schreiben?
Ja, weiß ich auch nicht. Okay, auf jeden Fall. Als erstes steht bei mir. Es eskaliert zwischen Hati und Giovanni. Und ich habe nicht genau gecheckt, warum. Ich habe nicht verstanden, worum es geht und es ist irgendwie absurd. Ich glaube, er macht irgendwie, versucht einen blöden Joke zu machen, diesen Clown. Sie checkt das irgendwie nicht so ganz und weil sie eh schon den nicht mag, wird es irgendwie total unangenehm.
Ich glaube, das sind auch einfach noch Nachwehen von dieser Geschichte von der letzten Folge, ne? Das, wie heißt Hatis Freund?
Alex.
Dass Alex, den Giovanni so total angegangen ist, ne? Weil er eigentlich, glaube ich, sich angegriffen von Anita war. Und da, ich glaube, Giovanni ist in so einem Stadium von, ich muss mich jetzt unbedingt wehren, damit ich hier nicht als, in Anführungsstrichen, Opfer rausgehe.
Ja.
Und er macht das, wie soll ich das sagen? Da ist gar nicht so viel, also das Selbstbewusstsein dahinter kauft man ihm nicht so sehr ab. Und ich habe das Gefühl, dass es deswegen so ein bisschen auch teilweise nach hinten losgeht.
Ich habe mir die ganze Zeit dabei gedacht, man merkt dem Giovanni an, dass der sowas nicht öfter macht.
Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Beschreibung, ja.
Ja, und das ist was Gutes. Das wirkt jetzt hier im Sommerhaus, wirkt das wie was Schlechtes, aber das ist was Gutes. Wenn du nicht in irgendwie einer Welt bist, wo jeder jeden gegen jeden ist, wo du dauernd irgendwie deine Härte beweisen musst, dann ist das eigentlich was Gutes, ne? Dass Hati und Alex, das und auch Anita und okay, ihr Freund weiß ich jetzt nicht ganz, ne? Aber Anita, Hati und Alex, die haben alle ja diese Ultra-Härte, wo ich das Gefühl habe, ihr seid alle in einer Welt, wo es jeder gegen jeden ist, wo man irgendwie jede Sekunde aufpassen muss. Und das spiegelt sich auch in der Beziehung, vor allem bei Alex und Hati wieder, habe ich das Gefühl. Ne?
Voll.
Das ist ja auch so eine Härte zwischen diesen Ganzen. Deswegen in dieser Situation sieht Giovanni jetzt wieder schwächere aus, aber ich würde sagen, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, wenn du ein bisschen hilflos, ist das richtige Wort? Bisschen awkward in so einer Situation bist, wo du eine Grenze ziehen musst.
Ja, ich.
In so einer Situation ist es erstmal nichts Schlechtes.
Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, woher so eine Härte kommt. Die kommt ja aus einer Verletzung und daraus, dass man ganz viel Selbstschutz braucht, weil man nicht mehr aufweichen kann in Beziehungen und man nimmt sich damit ja auch Beziehungen. Also eigentlich ist es ja überhaupt nichts Starkes, hart zu sein, sondern ganz im Gegenteil, aus psychologischer Sicht ist es, also, ja, eher eine Schwäche, das nicht ablegen zu können, so. Und das ist aber natürlich nicht die Sommerhauswährung. Nee. Deswegen ist hier so ein bisschen verdreht.
Und bei Hati und Alex, das ist ja bei beiden gleich, ne, dass die auch in jedem kleinen Ding einen Angriff wittern. Das war ja schon mit diesem.
Das ist so krass.
Ne, in der ersten Folge so. Darüber ist es überhaupt ja eskaliert. Das, glaube ich, Giovanni ja gefragt hat, was heißt Wenger?
Mhm.
Und Alex daraufhin total ausgerastet ist. Und jetzt bei diesem, in der zweiten Folge, habe ich das Gefühl, ist so der Auslöser dieses, dass er diesen komischen Spruch macht mit diesen Clowns. Und ja, hat die daraufhin auch total eskaliert, weil die, glaube ich, in einfach überall einen Angriff wittern.
Ja, und ich finde das eine gute Beobachtung, dass sie das auch miteinander haben, also Hattie und Alex in der Beziehung, ne? Weil ich finde, das sieht man auch beim Spiel wieder total doll. Also kurz zur Einordnung, die spielen dann dieses Spiel, wo die Wörter erraten müssen und dann die so balancieren auf einem Brett, was, wie beschreibt man das, was oberhalb des Kopfes balanciert werden muss. Sieht auf jeden Fall super, super anstrengend aus. Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall sehr stressig und anstrengend. Und dabei kann Hattie nicht mehr. Und er macht sie so richtig nach, ne? Während sie schon leidet. Also sie ist gerade in einem verletzlichen Zustand und er, also äfft sie so nach, ne? Und ich finde ja, es gibt nichts Fieseres als das. Also so dieses Nachäffen, wenn es einem nicht gut geht, das ist so, so, so herablassend. Und ich habe da nochmal an die vier apokalyptischen Reiter gedacht. Also diese vier Vorhersager nach Gottman, die gut vorhersagen können, wann eine Beziehung endet. Und einer davon ist ja Verachtung. Und ich finde, wir sehen hier richtig doll Verachtung von Alex Hattie gegenüber.
Und auch dieser Weg danach, das finde ich auch immer spannend, wenn die von einem Spiel zurücklaufen, da sind die beiden auch, also man checkt nicht, oder ich check nicht, worum es eigentlich genau geht, aber trotzdem sind die wieder so sehr hart und aggressiv miteinander.
Ja, und gleichzeitig auch so verletzlich. Also ich finde, man sieht das schon. Man sieht schon, dass es kein Gegensatz ist, sondern dass dann bei Menschen, die so hart werden, eben beides gleichzeitig da ist, ne? Weil gleichzeitig wirkt sie wie so ein Kleinkind auf mich, muss ich wirklich sagen, ne?
Mhm.
Dann, also sie sagt auch zu ihm, ja, dann beruhig du mich doch. Also sie möchte richtig gebabyt werden in dieser Situation. Er wahrscheinlich eigentlich auch. Und zwei Kinder können sich nicht gegenseitig babyen. Es funktioniert einfach nicht. Die kriegen sich nicht gegenseitig reguliert. Ja. Irgendwie nicht schön.
Und die können auch ihre Bedürfnisse ja gar nicht äußern, ne? Und vielleicht auch, ich weiß auch gar nicht, ob das so verkehrt ist, weil ich auch nicht glaube, dass die andere Person, selbst wenn die Bedürfnisse äußern würden, so wirklich darauf eingehen würde, weil das nicht deren Dynamik ist. Aber ich habe das Gefühl, Hattie will ja vor allem auch, dass die beiden so ein starkes Team sind, ne? Dass die gegenüber den anderen als starkes Team wirken, die will denen als Unterstützung haben. Und das könnte sie ja sagen. Sie könnte sagen, ich möchte irgendwie, dass wir ein starkes Team sind. Ich brauche dich. Ich fühle mich gerade schwach. Bitte sei hier, ne? Aber stattdessen sagt sie, egal wie ich mich verhalte, du hast Hand in Hand mit mir da reinzugehen.
Ja, das ist ja auch nicht die Art zu kommunizieren,
Schatz,
ne?
Nee.
So, und dann der Prep-Talk ist, ich bin eine Pussy und ich habe eine Pussy und du hast einen Schwanz. Und so sollten wir uns verhalten. Hast du dazu was zu sagen?
Nee. Nee, ich finde die, oh Gott, und das tut mir so leid, aber ich finde das so trist, den beiden zuzugucken. Mhm. Das macht mich richtig traurig, weil ich mir denke, wow, eigentlich, also vor allem bei den beiden ist ja total viel Verletzung, ne? Und dann würde man sich ja wünschen, dass so die Beziehung der Ort sein kann, wo du vielleicht so Unterstützung findest und weich sein kannst und dich vielleicht mal fallen lassen kannst, wo irgendwie deine Wunden so ein bisschen geheilt werden, ne? Und ich glaube, aber bei denen sieht man, was oft passiert, dass es eben dann nicht so ist, sondern dass man einfach so, was man sonst auch hat, in die Beziehung mit reinbringt.
Mhm. Ja, und dann oft eher das akzeptiert, was man eh schon gelernt hat, verdient zu haben, ne?
Mhm. Also ja, ich sage es auch jetzt schon mal, ich glaube, das steht irgendwo auf meinem Notizzettel später auch noch. Ich hätte die im Sommerhaus jetzt nicht gebraucht, weil die geben mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich finde, da ist auch keine Geschichte, da ist keine Storyline. Ich weiß nicht genau, warum die da sind.
Ich finde es auch ehrlicherweise nur unangenehm, also denen auch beim Streiten zuzugucken und zu merken, dass sie ja überhaupt keine Hilfsmittel an der Hand haben.
Mhm.
Da ist ja keine Idee, wie das besser werden kann, sondern es ist einfach so der Status quo und so ist es halt und so führt man halt Beziehungen. Und so in Anführungsstrichen wird es immer sein. Ne? Ich hoffe nicht, dass es immer so sein wird, aber ich sehe da kein Problembewusstsein, keinen Veränderungswunsch und das ist einfach nur trist. Ich finde, das trifft es gut, was du sagst.
Und es geht ja auch um nichts. Oder nee. Also es geht um was, ne? Aber ich glaube, die ganz viele Sachen entstehen daraus, dass sie aneinander vorbeireden.
Mhm.
Man weiß nicht, was das Thema zwischen denen ist.
Ich wusste auch bei dem Streit davor nicht richtig, was das Thema ist. Also ganz oft bei den beiden verstehe ich nicht, was das Thema ist.
Und ich glaube, die verstehen das selber nicht. Und das ist das Problem zwischen denen.
Voll.
Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es auch nicht. wäre nicht traurig, wenn die früh rausfliegen, weil da ist für mich gar nichts. Da ist nichts Spannendes für mich.
Hm. Da reden wir gleich am Ende der Folge nochmal drüber.
Okay, sehr gut. Dann, was steht hier noch auf meiner Liste?
Bei mir steht, Hattich geht auf Mutterrolle von Anita.
Oh ja.
Also, es gibt wieder Streit.
Das fängt damit an, dass Nico und Hattie so eine vermeintliche kleine Allianz irgendwie bilden, weil beide Giovanni nicht mögen. Und dann geht es um Anita. Und ich verstehe auch nicht ganz genau, was das Problem hier ist. Das ist auch hier ein bisschen undurchsichtig. Und daraufhin sagt Hattie dann ja, ich habe direkt gesagt, eine Mutter verhält sich nicht so. Und Anita lauscht und man sieht, die kämpft so mit sich, die hört das, die möchte gerne einschreiten, versucht sie zurückzuhalten und dann verliert sie den Kampf. Und grätscht rein und sagt, und es ist spannend, über mich zu reden. Wieso gehst du auf eine Mutterrolle? Was hat das alles damit zu tun? Dann geht es noch kurz darüber, dass Hattie angeblich nach Fisch riecht. Und dann geht es wieder über die Mutterrolle.
Also diese Fischgeschichte, nein. Also auch...
Einfach nein.
Ich finde einfach generell, also da geht es ja dann auch später nochmal drum in der Nominierung, ne?
Mhm.
Also da aber dann auch auf die Vulva bezogen, jetzt wo du es ansprichst, dann ziehen wir es kurz vor. Unmöglich. Also auch wieder nicht zu trennen von rassistischen Stereotypen und aber auch misogynen Stereotypen. Also beides wieder hier interagierend, ne? Ekelhaft.
Und
also
das
ekelhaft,
Krasse,
das zu sagen.
Ja, ja. Oh Gott, das habt ihr hoffentlich alle so verstanden, ne?
Mhm.
Falls ihr das zum ersten Mal hört, offensichtlich das, was ekelhaft ist, ist, wie Anita sich verhält. Und was ja auch spannend ist, und jetzt kommen wir zur Mutterrolle, der Kern von diesem Ganzen sind ja Stereotype über Frauen und Erwartungen an Frauen und dass man Frauen versucht zu beschämen, um die nach unten zu drücken und in ihre Rolle zu halten. Ne? Und Anita benutzt das gegenüber Hattie und verstärkt damit diese Bilder und gleichzeitig schaden sie auch.
Mhm.
Und das versteht sie anscheinend nicht so ganz. Ne? Denn wir müssen jetzt mal über die Mutterrolle sprechen. Denn das ist ja ein Thema, was immer wieder aufkommt und was mir aufgefallen ist. Und da habe ich auch neulich mit... der Sarah von Reality TV Portraits haben wir darüber kurz geschrieben, weil mir schon mal aufgefallen ist, es sind ja ganz viele Mütter in diesen Formaten, aber es geht relativ wenig um deren Erfahrung als Mutter. Wir fahren da relativ wenig drüber, also außer jetzt bei Prominent getrennt, ne? Da ging es ja ein bisschen, also da ging es 2, 3 Folgen ums Wochenbett, aber ansonsten erfahren wir sehr, sehr wenig über diese ganze, übers Muttersein, über Mutterrolle, deren Transition, wie fühlen sie sich dabei. Wie ist es jetzt so, ne?
Das stimmt.
Das ist verrückt, oder?
Hä? Niemand weiß, wie die Elternzeit war. Wie es war, ein paar Jahre aus dem Job oft raus gewesen zu sein. Nicht immer, aber oft. Was das gemacht hat mit dem Selbstwert. Niemand spricht darüber. Krass.
Wie die jetzt die Vereinbarkeit regeln, ne?
Es gibt ja, das Selbstwertgefühl, ich muss es kurz einfließen, dann kommt deine Theorie.
Bitte?
Das steigt ja eigentlich das ganze Leben lang, ne?
Ja.
Es gibt nur einen Zeitpunkt, an dem das komplett crasht, längsschnittlich betrachtet. Und das ist, wenn Frauen, nicht Männer, wenn die Mütter werden. Bei Männern
das macht Sinn.
Ändert das Elternwerden überhaupt nichts daran. Da kommt die Pension, die macht bei denen kurze Einbußungen. Aber bei Frauen, wenn sie Mütter werden, schlimm.
Halt das mal im Hinterkopf.
Ja, weil natürlich einfach so dieses, wer man ist, abgesehen von der Rolle, total mangelt, ne? Dass einfach so diese Persönlichkeit, die man vielleicht vorher war, irgendwie eingeschränkt wird und es viel schwieriger ist, sich zu überlegen, was macht mich denn jetzt eigentlich noch aus? Und man wird natürlich von außen auch die ganze Zeit auf diese Rolle irgendwie beschränkt.
Das kannst du ganz gut jetzt im Hinterkopf behalten, weil das wird vielleicht gleich auch noch wichtig.
Uff,
da kannst du es mal einwerfen. Auf jeden Fall, es geht im Reality-TV, obwohl so viele Mütter sind, kaum um Mütter. Außer, es gibt eine große Ausnahme, um Frauen zu maßregeln. Dann kommt die Mutterrolle ganz oft ins Spiel. Und da gibt es ja diesen ganz wichtigen Satz, der immer wieder fällt. Als Mutter würde ich das hier nicht machen. Und da geht es meistens um 2 Arten von Sachen. Entweder um Sex oder um aggressives Verhalten. Ich glaube, viele von euch können sich an Kathi erinnern. Die war ja jetzt hier bei Ex on the Beach und hatte da relativ offensichtlich Sex mit Gigi im Pool. Und danach war ja relativ viel los bei Social Media, weil die Leute gesagt haben, also als Mutter so offensichtlich das Sex haben, das würde ich nicht machen. Und bei Kathi war was Ähnliches, das hat mir die Sari nämlich geschickt, schon mal bei Are You The One, wo Valentina die auch so geschämt hat und gesagt hat, ja, die hat hier mit mehreren Männern was und als Mutter würde ich das nicht machen. Und spannenderweise habe ich das noch nie bei Vätern gehört, weil zum Beispiel Kevin, der hatte ja bei Aito auch was mit mehreren Frauen. Ich glaube, mit 3 Frauen in der Einschaft oder sogar 4. Niemand hat gesagt, als Vater würde ich das nicht machen, ne? Weil der Vaterstatus mit Sexualität gar nichts zu tun hat, nur bei Müttern. Also wenn es um Sex geht, dann wird immer wieder gesagt, als Mutter würde ich das nicht machen. Aber auch zum Beispiel bei aggressivem Verhalten. Und da denke ich jetzt auch an Alessia zum Beispiel. War das letztes Jahr, wo Alessia im Sommerhaus war?
Ich glaube schon.
Oder ist das schon 2 Jahre her?
Sie war ja danach im Dschungel, da muss das eigentlich 2 Jahre her sein. Kann ich gar nicht glauben.
War da auch die Messerattacke? Die vermeintliche? Mit Sam Dillon?
Ja.
Wow, mir kommt das ganz lang vor, wie ein anderes Leben. Naja.
Also ich lache natürlich, ich möchte sagen kurz dazu, ich lache natürlich nicht darüber, dass es für sie eine schwierige Situation war, sondern einfach wie selbstverständlich wir hier solche Begriffe dann halt im Mund haben, seit wir diesen Podcast haben. Das war halt vorher nicht mein Leben. Das war einfach nicht so, dass einfach jemand selbstverständlich gesagt hat, ach ja, da war ja die Messerattacke, ne? Schatz, Messerattacke.
Da war natürlich auch keine Messerattacke, aber Emma hat sich vom Messer von Sam Dillon bedroht gefühlt. Das kann man sagen.
Das kann man sagen.
Ob er es jetzt so gemeint hat oder nicht, ist eine andere Frage. Sie hat sich aber bedroht gefühlt. Auf jeden Fall. Alessia, die war in diesem Jahr dabei. Wann, wissen wir nicht, aber die war dabei. Und da war halt ja auch die Mutterrolle von ihr immer so ein Riesending. Da gab es ja auch diese ganz dramatische Nominierungsszenen, wo auch alle gesagt haben, als Mutter würde ich das nicht machen. Und genau. Und da ist ja die Frage, woran liegt das? Warum wird die Mutterrolle da immer wieder aufgebracht? Und da gibt es eine ganz spannende Theorie, die ist schon relativ alt oder ein bisschen älter, von Sharon Hayes. Und die hat das nämlich untersucht, die ist eine Soziologin. Und die hat sich angeguckt, was ist das Idealbild von einer guten Mutterschaft in westlichen Gesellschaften? Und hat sich auch angeguckt, wie sich dieses Idealbild so ein bisschen mit anderen Werten, mit anderen gesellschaftlichen Werten, wie das mit denen so clasht, ne? Also zum Beispiel ist ja vor allem in Amerika sind ja auch ganz hohe Werte Individualismus, Karriere und Selbstverwirklichung. Aber das gilt alles nur so lange. Also ist alles nur ein Wert, nach dem man streben sollte, bis du eine Mutter wirst. Das findet sie nämlich. Denn die beschreibt intensive mothering, also intensive Mutterschaft, intensives Muttern. Was denn Mothering auf Deutsch?
Mutter sein, aber es ist irgendwie nochmal anders, ne?
Auf jeden Fall beschreibt ihr es als eine dominante Ideologie guter Mutterschaft, die 3 Kernmerkmale hat. Nämlich, Mutterschaft muss kindzentriert sein. Das heißt, die Bedürfnisse des Kindes, die stehen über den eigenen. Zweitens, Mutterschaft muss erschöpfend sein. In Zeit, Energie und emotionale Arbeit. Und Nummer 3.
Verarsch mich nicht.
Mutterschaft muss von der Mutter selbst kommen. Nicht vom Vater, nicht von der bezahlten Bezugsperson. Es muss von der Mutter geleistet werden.
Okay, ich hasse alles daran.
Total, ne? Das ist, was sie findet. Das ist, wie wir eine gute Mutter sehen. Und eine gute Mutter hat laut diesem Skript, ne, im Grunde gar keine eigenen Bedürfnisse mehr, die von ihrem Kind unabhängig sind oder die über dem Bedürfnissen des Kindes stehen. Kein Sexleben, keine Ambitionen, keine Fehler, keine Me-Time, zumindest nicht ohne schlechtes Gewissen.
Das ist doch schlimm.
Das ist schon schlimm, ne? Die Mütter, die zuhören, können ja mal sagen, ist das, was ihr erlebt? Also ich kenne sehr viele Mütter, die sagen, ja, das ist eigentlich genau so dieses soziale Skript, was wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute, die explizit sagen, aber was sie immer wieder vermittelt wird. Und das ist ja auch, was die Forschung findet, ne? Dass das so dieses implizite Skript ist. Wenn wir an uns Mütter vorstellen, also was wir von denen verlangen, dann ist es im Kern das. Und es gibt ganz viele Studien dazu, vor allem halt auch an arbeitenden Frauen. Zu viele, um die hier alle zu zitieren. Aber es würde euch wahrscheinlich nicht überraschen, was sie da, im Kern finden die alle das Gleiche, nämlich ein Karrierevater zu sein, ist toll. Karrieremutter zu sein, gar nicht so toll. Karriereerfolg wird bei Frauen mit einer Mutterrolle als unvereinbar wahrgenommen, während bei Männern Erfolg im Job und Vaterschaft, das geht immer problemlos zusammen, schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, alle arbeitenden Mütter können davon ein Lied singen. Es wurde wahrscheinlich noch nie ein Vater gefragt, und wo ist dein Kind, während du hier dieses Meeting abhältst? Ich habe eine ganz spannende Studie von letztem Jahr gefunden. Da haben die haben so ein Experiment gemacht. Und wir machen ja ganz oft in der Sozialpsychologie, dass wir so kleine, also vor allem, wenn wir so Unterschiede zwischen Männern und Frauen uns angucken wollen, wie die bewertet werden, schreiben wir oft so kleine Geschichten. Und die Geschichte ist genau das gleiche, oder machen so kleine Videos zum Beispiel, ne? Und die Geschichte ist genau das gleiche. Es variiert nur, ob das Verhalten von einem Mann kommt oder von einer Frau. Und das haben die auch gemacht und die haben so eine kleine Geschichte geschrieben von Mann oder Frau oder von einer Person, die ganz ambitioniert war und dann vergessen hat, also ganz ambitioniert im Job war bei der Arbeit und dann vergessen hat, das Kind von der Kita abzuholen. Und dann haben die gefragt, was denkst du darüber?
Er ist ein Karrieremann.
Was denkst du darüber?
Ich denke, er ist ein Karrieremann und sie ist eine Rabenmutter.
Ganz genau.
Der ist einfach zu erfolgreich. Wahrscheinlich wurde der sogar belohnt, ne? Also so, dass er sogar dann da eine positivere Bewertung bekommen hat, als die Väter, die das Kind nicht vergessen haben, ne?
Achso, nee, das nicht. Aber es war ja nicht so, also die Einschätzung vom Vater, die hatte jetzt nichts damit zu tun, ob der das Kind vergessen hat oder nicht.
Okay, wenigstens neutral.
Das hatte halt nichts mit ihm zu tun, als Mann.
Ah ja.
Bei der Frau natürlich schon. Und zwar, je ambitionierter die Mutter im Szenario dargestellt wurde, desto mehr Wut und Ekel empfanden die Beurteilenden ihr gegenüber. Und desto egoistischer wurde die auch eingeschätzt.
Das macht mich halt richtig wütend.
Mich allerdings auch. Und wir können sagen, ne, diese Intensive Mothering Ideology, also diese Ideologie vom intensiven Muttern, wir nennen es jetzt Muttern, irgendwie hat das was.
Bemuttern. Ah ja.
Ja. Bemuttern? Intensive Mothering Ideology auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich im Grunde so diese radikalste Form von, wie wir uns stereotypische Weiblichkeit vorstellen, ne? Also dieses Kommunale. Mhm. Diese ganzen Stereotype, die wir über Frauen haben, die sind ja total communal, also so sehr warm, ne? Dass sie sich um andere kümmern, sich selber zurücknehmen, loyal sein, immer nett sind und so. Und sobald man eine Mutter wird, wird halt das nochmal intensiviert und von einem wird immer noch mehr erwartet, noch kommunaler und vor allem ausschließlich kommunal zu sein, ne? Also selbstlos, kindzentriert, nie für sich selber. Und deswegen wird bei einer Mutter eigentlich jede, alles, was dagegen verstößt, alles, was nur ein bisschen agentisch ist, also Ambitionen, Sexualität oder halt auch eben so offene Aggressivität und Wut, als extremer Normverstoß gelesen. Und das halt nur bei Müttern und nicht bei Vätern. Und um jetzt zum Sommerhaus zurückzukommen, das erklärt wahrscheinlich auch, warum dieses Thema in Konflikten immer wieder so hochkommt, ne? Denn es gibt ja dieses, wie wir gelernt haben, dieses kulturell extrem starke Skript davon, wie eine gute Mutter ist. Und sobald eine Mutter dagegen verstoßt, nämlich mit Sexualität, Ambition oder Fehlern oder Aggressivität, dann wird die sofort abgestraft. Und das wissen wir implizit.
Mhm. Anita weiß das auch.
Ja. Der zweite Punkt, der da auch mit reinspielt, ist, warum trifft Anita das so? Weil sie ist ja total getroffen davon, ne? Alle Mütter sind immer getroffen davon. Und das verstehe ich auch. Und das liegt daran, dass Mütter haben ja auch diese krasse Ideologie internalisiert, ne? Die haben dieses krasse Bild von, was bedeutet es, eine gute Mutter zu sein? Und dem kann eigentlich fast niemand entsprechen. Das heißt, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen diesem, was man denkt, wie man als Mutter sein sollte und wie man dann tatsächlich ist. Weil dieses Bild, wie man sein sollte, das kann niemand erreichen. Das ist total utopisch. Und diese Diskrepanz zwischen, wie ich gerne wäre oder wie ich denke, dass ich sein sollte und wie ich dann bin, erzeugt ganz viel Schuld- und Schamgefühle.
Ach, das glaube ich.
Mhm. Und weil man halt dieses Ideal vermittelt gekriegt hat und halt Angst hat, davon abzuweichen, trifft dieser Vorwurf, dass andere das als Mutter halt nicht tun würden, trifft einen total, vor allem, weil der halt auch noch aktiviert, so diese Angst davor, von anderen bewertet zu werden von außen.
Mhm. Ja, dann wahrscheinlich auch so dieses Gefühl, an dir ist was falsch, ne? Weil du jetzt ein sexuelles Wesen bist, weil du Bock hast auf deine Karriere, weil du eben nicht in dieses sehr, sehr enge Bild reinpasst. Was ja auch, also welcher Mensch soll da reinpassen? Total. Welcher Mensch hat denn nie Bedürfnisse, die auch mal vor das Kind gestellt werden müssen? Also ich bin sehr für kindzentrierte, bedürfnisorientierte Erziehung, aber also eine Mutter, die ständig müde ist und überhaupt nicht mehr auf sich achtet, ist auch keine gute Mutter, wenn es ihr dann total schlecht geht. Aber ja, krass.
Finden tatsächlich Studien auch, dass je mehr Frauen selber diese Ideologie internalisiert haben, ne, je mehr die daran festhalten, dass so eine gute Mutter ist, also nichts mehr für sich, erschöpft und so weiter, ne, desto schlechter gehen es ihnen auch.
Ja, glaube ich. Ja. Ja, alleine diese Idee, also das Dritte hat mich ja am meisten gekillt, ne? Dieses nur sie darf diese Rolle erfüllen, weil das ist so weit weg von meiner Idee von Mutterschaft. Ich denke so ganz oft in diesem It Takes a Village, es braucht einfach viele Menschen drumherum, die alle ja dieses, ja, wenn man das so als Archetyp sieht, ne, diesen Archetyp einer Mutter erfüllen können, gemeinsam. Aber also so, dass halt keine eine Person auf diese Rolle fixiert sein muss.
Mhm.
Aber dass das sogar das Bild ist, was wir haben, dass das nur eine Person sein darf. Wie soll das denn möglich sein? Wer hat sich denn den Scheiß überlegt?
Das Patriarchat.
Offensichtlich.
Offensichtlich. Immer die Antwort.
Wir könnten mal so ein Trinkspiel mit Tee natürlich machen hier. Und immer, wenn wir sagen, das Patriarchat, muss die Kohorte trinken.
Finde ich super. Und dann bleiben wir alle. Wir wollten das schon mal.
Ja.
Und dann haben wir gelernt, das ist nicht hydratisieren, sondern eine ganz schlaue Biologin hat das erklärt und das habe ich natürlich vergessen, sorry.
Vergessen.
Auf jeden Fall.
Darauf nochmal einen Schluck Tee.
Wir kommen jetzt zurück zum Reality-TV. Denn dieses Ganze, als Mutter hätte ich das nicht gemacht, funktioniert halt deswegen so gut als Waffe, weil das nicht bei Null ansetzt. Also es stößt nicht einfach in so einen luftleeren Raum, sondern der trifft auf so einen Konflikt, den die meisten Mütter eh schon in sich tragen. Diesen Konflikt zwischen, was ich denke, wie ich als Mutter sein sollte und wie ich dann tatsächlich bin. Dass dann eine Diskrepanz ist, weil wir diesen hohen Standard halt eh nicht erfüllen können. Und deswegen ist das auch so verletzend. Und das wissen die Leute intuitiv ja auch von außen. Ne? Deswegen benutzen die das ja als Waffe, weil die wissen, dass das richtig trifft. Das trifft auf was. Mhm. Und als Vater würde ich das nicht tun. Würde ja nicht mal ansatzweise so zünden. Das wäre keine effektive Waffe, weil es halt dieses kulturelle Skript nicht gibt davon, was ein guter Vater ist. Und es deswegen auch nicht diese Diskrepanz gibt, die Väter in sich fühlen, auf die man dann gehen kann.
Mhm.
Ich habe es noch nie gehört, als guter Vater würde ich das nicht machen im Reality-TV. Ne? Benutzt niemand als Waffe.
Nee, ich glaube, das Einzige, was es bei Vätern gibt, ist dieses so komplett abwesend. Man hat die Familie verlassen. Das wird irgendwie noch schon geschämt. Aber ja.
Habe ich auch noch nie im Reality-TV gehört.
Doch, bei Bad Boyfriends, weißt du noch?
Nee.
Also das nicht, ich weiß nicht mehr, wer er hieß. Auf jeden Fall, ich glaube, sein Vater hatte die Familie verlassen und dann hat irgendwer gesagt, ja, du bist ein schlechter Vater. Und in seinem Kopf war das einzige Bild, was er dann davon hatte, auch, okay, das heißt, ich bin gar nicht da. Und deswegen hat er es überhaupt nicht verstanden, wie er denn das jetzt sein kann, weil er ist ja da. Also er schafft es zwar nicht, mit dem Kind alleine auf den Spielplatz zu gehen, war da, glaube ich, die Geschichte. Aber er ist ja nicht ganz weg. Und dann hat er ganz doll geweint.
Ach, Maus.
Also ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Also es muss man eine Mutter mal bringen, ne? Zu sagen, ja, nee, das Kind alleine betreuen, das schaffe ich jetzt nicht. Das ist
ein bisschen viel.
Das ist jetzt auch ein bisschen viel verlangt, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Kindzentriert, erschöpfend und von der Mutter selbst. Das sind die drei Kriterien, die wir als Gesellschaft als wichtig empfinden dafür, dass eine Frau eine gute Mutter ist. Schafft natürlich niemand. Und diese Diskrepanz zwischen, was wir denken, wie wir sein sollten, wie wir dann tatsächlich sind, kann dann als extrem effektive Waffe eingesetzt werden.
Krass. Das weiß Anita.
Und man sieht, dass es wirkt.
Voll.
Es wirkt bei Anita, es wirkte bei Alessia.
Mhm.
Und wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen anderen Frauen davor.
Ich bin richtig gespannt, ob das noch häufig gezogen wird. Denn ich finde das ja auch so bescheuert, weil es gibt auf jeden Fall Sachen, die man an Anita kritisieren kann. Ich finde, das sehen wir jetzt auch wieder in dieser Folge. Was das mit der Mutterrolle zu tun hat, verstehe ich aber oft nicht.
Mhm. Sollen wir weitergehen? Es kommt ja noch einiges.
Erzähl mal, was du als nächstes hast.
Ich möchte nicht, dass wir denken, dass das Verhalten von Anita okay ist deshalb, ne?
Mm-mm.
Es ist überhaupt nicht schrecklich. Deswegen. Aber unabhängig davon, ob sie eine Mutter ist oder nicht. Auf meiner Liste steht als nächstes, was meint ihr mit Monsieur Vogel?
Was heißt das?
Ich glaube, irgendjemand beleidigt Giovanni als Monsieur Vogel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht dieser Streit weiter, in dem ich immer noch nicht verstanden habe, worum es geht. Und Anna sagt, das ist ganz spannend, nämlich, dass Giovanni halt mitgeht, ne? Dass er in dieser polligen Energie irgendwie mitgeht. Und ich glaube, genau das ist der Fehler.
Ja, glaube ich, hat sie ja auch ein bisschen recht.
Ja, der müsste das Spielfeld eigentlich verlassen.
Mhm.
Denn dieses gleiche Muster wiederholt sich ja bei denen die ganze Zeit. Und das ist erst Folge 2 oder hier in diesem Zeitpunkt, das ist die Hälfte der Folge 2. Und es ist immer wieder das Gleiche. Es ist Alex, der beleidigend wird, Giovanni, der versucht, einen Riegel davor zu schieben, Alex, der es überhaupt nicht einsieht und dann geht diese Spirale wieder von vorne los.
Ja, ich denke mal auch, also das ist ja ein Muster, was eh niemandem gut steht. Mhm. Es ist immer besser, das Spielfeld zu verlassen. Und gerade bei Giovanni, das ist ja auch irgendwie ein Schuh, der ihm gar nicht passt.
Ja. Mhm. In meinen Notizen steht hier auch ein Zwischenfazit von dieser Folge bisher. Und das fällt gar nicht so positiv aus. Also nicht nur diese Folge. Ich würde sagen, so die ersten 1,5 Folgen zu diesem Zeitpunkt gefallen mir noch nicht so gut. Ich finde, es sind irgendwie komische Streits, die gar nicht einen richtigen Inhalt haben. Die Storylines finde ich irgendwie bis jetzt schwach. Und ich frage mich, was so generell die Story sein soll. Dass jetzt irgendwie Alex und Hattie die Leute beschimpfen, dass Anita die Leute beschimpft. Also ja, kann man mal machen. Ich mag offensichtlich, wenn Leute sich streiten im Reality-TV und auch im Sommerhaus. Dafür sind wir ja alle da. Aber trotzdem wirkt das so völlig wahllos und ohne, dass so eine Geschichte dahinter ist. Es wirkt für mich ein bisschen so wie, weißt du, wenn bei Ex on the Beach oder Germany's Show alle einfach random miteinander Sex haben.
Mhm.
Und jetzt wo die dann davon ausgehen, okay, es muss einfach nur schocken und dann wollen die Leute das sehen. Aber das ist keine gute Geschichte, wenn Leute einfach nur Sex haben. Mhm. Und es ist auch keine gute Geschichte, wenn Leute sich einfach nur anschreien. Streit und Konfrontation zieht, aber nur, wenn dahinter eine Geschichte ist, womit man sich irgendwie vielleicht identifizieren kann oder wo man sich aufregen kann. Aber hier denke ich mir so, ich weiß gar nicht, was soll die Geschichte sein? Es macht für mich gar keinen Sinn. Es ist einfach nur irgendwie so sinnloses Schreien. Mhm. Und ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ein bisschen lässt mich das am Sommerhaus-Casting-Gott zweifeln.
Nein.
Doch.
Nein, 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 nein. Ich glaube, die Geschichte kommt noch und der Cast ist trotzdem gut. Da müssen jetzt nur einfach mal hier Hattie und Alex rausfliegen.
Ja, dann aber Hattie und Alex, besser. Die finde ich wirklich schlecht gecastet.
Mhm.
Die geben schon. Mir gar nichts. Da ist nichts. Und Anita und Fabrice geben mir ehrlich gesagt auch nicht so viel bis jetzt.
Mhm.
Ich glaube,
du bist
Geschichte.
Einfach ein bisschen sanfter betütet inzwischen.
Meinst du?
Hm? Wir haben so ein bisschen uns aneinander angenähert. Ich bin so ein bisschen entertained, aber ich sehe das auch, was du sagst mit den Geschichten. Da fehlen schon gerade Geschichten und random rumschreien bringt uns allen nichts.
Zum Beispiel Temptation Island. Das war ja hochgradig aggressiv und schrecklich, ne?
Aber da war eine Geschichte.
Da wirklich war aber wirklich viel los. Das hat mir wirklich viel gegeben. Und auch zum Beispiel prominent getrennt, das war ja auch total aggressiv.
Ja,
es ist kein Problem wenn es aggressiv ist. Aber ich will schon eine Geschichte. Ich will nicht einfach irgendwelche random Leute. Genauso bei Sex. Ich mag, wenn Leute Sex im TV haben. Aber da muss eine Geschichte sein. Das kann doch nicht einfach irgendwie random, dass sie jetzt auf einmal Sex miteinander haben.
Ich hatte im Sommer auch schon oft das Gefühl, dass es zu random ist, wie die rumschreien. Und zu inszeniert. Ja, voll. Ja. Deswegen, also ich weiß gar nicht, ob ich so krass den Unterschied zu den anderen Staffeln sehe, aber vielleicht schreibt ihr uns das mal. Seht ihr das so wie Dina oder eher wie ich, die sagt, das ist immer so im Sommerhaus. Das sind oft nicht so die fetten Geschichten hinter dem Schreien. Das reicht ja doch trotzdem irgendwie fürs Entertainment dann oft, ne?
Nicht für meins.
Hm. Ja, für meins ja eigentlich auch nicht. Okay, Spiel. Das zweite Spiel, ne? Da war ich sauer auf Anita, weil sie sagt, also sie sollen das Wort LGBTQIA+ erraten und sie sagt, ja, du weißt schon, die auf mehrere Sachen stehen, Mann, Frau und Gangbang.
Das habe ich überhört.
Ja, sei froh. Ich dachte mir wirklich so, also sie hatte mich schon verloren, aber jetzt ist ganz vorbei, was ist los?
Also ich glaube, ich höre bei Anita einfach nicht mehr zu.
Ja,
zum Glück
zu Recht.
Bist du so aufmerksam.
Also Queerness dann so zu hypersexualisieren und das mit Gangbang gleichzusetzen, einfach nein.
Und ich fand, aber andererseits finde ich, zeigt das auch nochmal wieder, dass ich glaube, wenn man, also offensichtlich ist es für mich kein Nischenthema, ne? Ich finde das ein total wichtiges Thema, aber ich glaube, wenn man sich die generelle Gesellschaft anguckt, ist das immer noch ein totales Nischenthema. Und auch wenn wir uns jetzt zum Beispiel Schulen angucken, also in meiner Schulzeit, wurde das nicht mal ansatzweise erwähnt. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen verändert hat, aber ich habe ja mal ein Forschungsprojekt über strukturelles Stigma an Schulen gemacht und da haben wir uns halt auch angeguckt, wie so die Representation ist, ob Themen irgendwie Teil des Curriculums sind, ob Sachen angesprochen werden und so weiter. Und da waren halt immer noch, zwar jetzt in England, ganz viele Schulen dabei, da war das kein Thema, also in keinem Unterrichtsfach, auch generell nicht in der Schule, wurde das einfach so wegignoriert. Und da würde ich sagen, ja, einerseits ist Anita auch alt genug, das wäre schön gewesen, wenn sie sich ein bisschen mehr informiert. Und andererseits ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Spiegel davon, wie wenig man, so wenn man nicht aktiv nach Informationen sucht, man damit konfrontiert wird. Oder? Was würdest du denken?
Schon, aber es ist schon auch eine Sache von, was man wählt, sich anzugucken. Ne? Also warum ist es denn ein Nischenthema, wenn es 10-22% der Gesellschaft hier ausmacht oder betrifft? Also dann wird ja Anita, rein statistisch gesehen, müsste sie eigentlich queere Menschen kennen. Also so, sie kennt ja viele Menschen. Und dann ist es auch eine Entscheidung, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Also es ist ja nicht in der Population eine Nische. Weißt du, wie ich meine? Das
Total.
Ist ja doch noch ein hoher Prozentsatz.
Ja. Ich will auch nicht sagen, dass es in der Population eine Nische ist, ne?
Das weiß ich
mal. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Nicht, dass es, ja. Aber das ist so. Menstruation, habe ich auch schon oft gehört, dass Leute.
Genau.
Das ist ja auch ein Nischenthema, ne? Dabei betrifft das 50% der Leute und trotzdem gilt es als ein Nischenthema.
Die Antwort ist Patriarchat.
An dieser Stelle, ich bin heartbroken, dass Princess Charming nicht fortgeführt wird.
Dina, da kann ich noch nicht drüber reden.
Nee?
Mm-mm. Das wird so düster.
Darf ich ganz kurz aber was dazu sagen?
Ja, du darfst was sagen. Ich sag nix.
Okay.
Ich mache eine Schweigeminute, du kannst reden.
Okay. Denn ich finde, das zeigt das auch nochmal ganz klar, ne? Denn durch solche Shows wird das ja weniger zu einem, in Anführungszeichen, Nischenthema, ne? Dadurch wird das ja was Leute, die jetzt vielleicht auch in ihrem Leben keine Berührungspunkte damit haben, ne? Was für die vielleicht zugänglicher wird. Und deswegen finde ich das auch so eine wichtige Show. Und dass es jetzt keine weitere Staffel gibt, vor allem, obwohl die letzten so gut gelaufen sind, finde ich so schade und einen richtigen Rückschritt und macht mir auch einfach Angst. Weil ich finde, diese Szene zeigt auch nochmal, warum das so wichtig ist. Dass wir mehr darüber sprechen.
Ja, macht mir auch Angst.
Ja. Okay, zurück zum Sommerhausspiel.
Anita und Fabrice gewinnen das. Und Ferry und Kathi sind enttäuscht, weil sie schon mal 4 Sterne hatten, aber dann irgendwie aufgehört haben. Das ist, wie es ist. Aber dann ist ja nochmal ein Konflikt zwischen Vanessa und Giovanni dann. Bei Fabrice, wie hast du das notiert?
Ich habe gesagt, der sät Zwietracht.
So ist es. Erzähl mal.
Denn der sitzt da mit Giovanni, die sprechen über Vanessa und Fabrice sagt, ja, die ist nett, die ist so nett, deine Frau, vielleicht ein bisschen zu nett und die hätte sich mal für dich vielleicht auch einsetzen sollen in deinem Streit mit Hattie. Und wir erfahren im Interview, dass Sascha mit dem Hintergedanken, denn er will Zwietracht sehen zwischen den beiden und das wirkt, denn Giovanni geht direkt zu Vanessa und sagt, wenn irgendein dummes Weib mit mir diskutiert, dann möchte ich, dass du dich für mich einsetzt.
Einfach dieses, die ganze Zeit dummes Vibe, ne? Das sagt er ja auch die ganze Zeit.
Mhm.
Das ist ja erstmal schon hochgradig unangenehm. Dann ist total unangenehm, wie der sich hier instrumentalisieren lässt. Ja.
Total, aber ich glaube, Giovanni will da vielleicht auch ein bisschen so zeigen, ich bin auch ein harter Typ.
Ja, voll. Aber
ich glaube, das dummes Vibe, nee, das steht niemandem.
Nee, es steht niemandem. Ja, aber ihm, also ja, nee, es steht einfach niemandem, Punkt.
Nee.
Ja.
Und ich finde, das zeigt auch nochmal, dass man sich einfach dann nicht einlassen sollte auf solche Sachen, sondern das Spielfeld verlassen.
Ja,
weil
aber
man
jetzt
selber
hat er
zu jemandem wird, der man, glaube ich, nicht ist. Weil ich glaube nicht, dass es was ist, was so oft in seinem Sprachgebrauch ist.
Nee, und jetzt hat er einfach zusätzlich dann noch Streit irgendwie mit Vanessa, die auch denkt, sich irgendwie anders verhalten zu müssen, als sie sich eigentlich verhält. Und was ihr auch nicht steht. Und dann ist es ja auch noch so, dass Alex irgendwie überhört, wie er die ganze Zeit dummes Vibe sagt und denkt dann, er meint jetzt Hattie.
Ja.
So.
Aber er meint ja auch Hattie.
Er meint ja auch Hattie.
Also offensichtlich meint er Hattie. Und daraufhin explodiert Alex wieder. Und es gibt einen erneuten Streit zwischen Giovanni und Alex.
Tina,
ja?
Nimm deine Hosenträger und geh. Es tut mir leid, aber ich musste so lachen.
Na,
aber das
ist zumindest mal ein bisschen kreativ, ne?
Ja, das war kreativ.
Nee, das wird nicht der das wäre ein guter Folgentitel gewesen. Aber ja, Giovanni sagt auch nochmal, ne? Ich will nicht, dass ich sehe nicht ein, dass einer so mit mir umgeht, aber die gehen hier, das ist einfach die ganze Zeit ein Kreislauf. Giovanni versucht Grenzen zu setzen, aber Alex lässt ihn keine Grenzen setzen. Und das ist auch, das wird die ganze Zeit, glaube ich, im Kreis weiter so laufen. Und Giovanni sollte einfach dieses Spielfeld verlassen.
Absolut.
Aber ich verstehe das auch, ne? Das ist dann auch schwierig, vor allem wenn man dieses Bedürfnis hat, Grenzen zu setzen. Aber ja, ich glaube, wir haben vorhin ja schon mal drüber gesprochen. Bei diesen beiden muss man einfach gehen.
Ja, voll. Sagt ja auch dann wieder im Zweifel mehr über Alex aus als über ihn, ne? Dass er ihn da, das Ganze hat ja angefangen mit dem Wenger Gate, Und da, das war ja einfach ein absolutes Alex-Problem. Das hatte ja gar nichts mit Giovanni zu tun. Und ich glaube, das ist schon machtvoll, wenn man das schafft zu trennen, wenn Menschen einen angehen, zu sehen, das ist deren Thema. Und dann halt zu gehen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du dich drauf einlässt, siehst du nicht 100% klar, dass es ein Er-Problem ist, sondern du denkst halt, es hat irgendwas mit dir zu tun.
Und ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich schon so intuitiv ja auch spüren, dass so Männer wie Alex, wenn du da nicht einen Riegel vorschiebst, dass sie dich dann als schwach sehen und dann immer schon wieder auf dich gehen, ne, um sich dann so zu erhöhen. Und das sehen wir in Shows ja auch immer wieder, ne, dass so Leute wie Alex, die eigentlich in sich so sich ganz klein fühlen, sich dann versuchen dadurch zu erhöhen, dass die andere Leute klein machen. Ist ja auch voll oft bei Mobbing so, ne? Und dass, wenn man keinen Riegel davor schiebt, die dich dann als das schwächste Glied identifizieren und dann auf dich gehen.
Ja.
Das habe ich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber das war immer früher. Weil ich ein Pick-me-Girl war, habe ich ja immer sehr viel mit Männern und so Männergruppen rumgehangen, ne? Und habe dann irgendwann festgestellt, wenn du so die eine unbeaufsichtigte Frau bist, dann wirst du ganz schnell zur Zielscheibe. Weil es gibt ja in jeder Männergruppe mindestens einen Typ, der versucht, sich größer zu machen, dadurch, dass er das schwächste Glied identifiziert und dann so den ganzen Abend in einer Bar, Kneipe, egal wo man ist, dann immer wieder so dich runtermacht.
Mhm.
Weißt du, welche Art von Mann ich meine? Manchmal, und ich habe irgendwann festgestellt, ja?
Gibt's.
Okay, ist mir bei Frauen noch nicht so vorgekommen, gibt's bestimmt auch, ne? Ich habe das nur in diesen Männergruppen identifiziert und deswegen ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, du hast nur eine Chance, du musst innerhalb, wenn du in eine neue Männergruppe so reinkommst, du musst innerhalb von Sekunden diesen Mann identifizieren und den ersten Schlag verteilen, und zwar so hart es geht, du musst ihn direkt in die Schranken weisen, ne? Und es hat immer geklappt. Direkt, du musst ihm direkt einen blöden Spruch machen und nicht nur einen, du musst ihn richtig klein machen, damit er direkt weiß.
Tina, das sind unsere Tipps heute.
Nee, aber das stimmt, sonst hast du verloren. Weil wenn du die Freundin von allem, von diesem, in so einer Männergruppe bist, ne, dann hast du ja so ein bisschen so einen Schutz, weil dann denken die, okay, sie gehört zu sowieso. Und dann gehen die nicht so schön auf dich.
Das ist alles so scheiße.
Das ist alles so scheiße. Aber wenn du mit so einer Männergruppe abhängen willst, und das mache ich jetzt heutzutage auch nicht mehr so oft, ne? Also außer mit den guten Männergruppen. Lieber geht raus an die. Es gibt ja auch tolle Männergruppen. Aber ihr wisst, welche Männergruppen. Ich meine, so diese typischen Kneipen-Männergruppen. Ich war ein Pick-me-Girl, ich war mit denen ganz unterwegs. Und ich habe festgestellt, du musst den ersten Schlag verteilen, du musst diesen einen Mann, du musst ihn identifizieren, und dann musst du richtig den runtermachen.
Oh,
das ist so. Und dann hast du den Rest des Abends einen guten Abend, weil dann weiß der, okay, mit der nicht. Und dann sucht er sich jemand anderen, was auch nicht schön ist.
Oder,
ne,
ihr seid halt einfach gar nicht erst in dieser Kneipe, Leute.
Das ist das Ding davon. Auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ich es schon auch verstehen kann, dieses Bedürfnis von Giovanni zu sagen,
ja,
das macht er nicht mit mir. Weil man ja schon auch davon ausgehen kann, dass, wenn der denkt, du bist schwach, dass er dann immer weiter auf dich draufgehen wird. Aber wenn du dich nur so, wenn so diese in die Schranken weisen, wenn das nicht richtig wirkt, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt. Weil der merkt ja jetzt, okay, anhand von Giovanni, jedes Mal, wenn der wieder versucht, eine Grenze zu setzen, kann ich ihn richtig runtermachen und mich dadurch erhöhen. Und dann würde es ja immer weitermachen.
Voll. Also ich glaube, das Beste, was er machen könnte, ist einmal diese Grenze setzen, selbstbewusst, und dann gehen.
Ja.
Die Kneipe verlassen.
Die Kneipe verlassen sowieso.
Aber es ist schon gut, dass er eine Grenze setzt.
Kriegen wir jetzt wieder Nachrichten von bösen Männern?
Ich liebe diese Kneipe. Bitte.
Ich möchte sagen, fürs Protokoll, ich kenne ganz viele ganz tolle Männer. Welche von meinen besten Freunden sind Männer? Aber wenn man in diesen Gruppen hängt, da ist es so, ne? Da ist diese Hackordnung.
Das ist einfach.
Ich bin jetzt zum Glück kein Pick-me-Girl mehr, deswegen muss ich keine Schläge mehr verteilen.
Da sind wir alle froh, dass das aufgehört hat, ne? Weil ich finde einfach diese ganze Art zu denken wirklich so abstoßend, muss ich dir sagen. Also alleine dieses in Hierarchien denken, und ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass viele Probleme, die wir haben, eigentlich die allermeisten Probleme, die wir haben, einfach so als Gesellschaft damit zusammenhängen, dass wir keine Augenhöhe lernen und keine Augenhöhe kennen. Und dass wir Beziehungen auch hierarchisch denken und dass wir Menschen hierarchisch denken.
Total.
Das ist ja, worauf das ganze Patriarchat, der ganze Kapitalismus aufgebaut ist.
Und man kann seinen Samstagabend einfach besser damit mit was anderem verbringen, als irgendeinen Dude in seine Schranken zu weisen. Obwohl es schon manchmal auch funny war.
Ich bin froh für uns, dass du das kannst.
Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch könnte.
Ich glaube schon. Du packst das für uns wieder aus, falls irgendwer...
Ich bin schon lange kein Pick-me-Girl mehr. So, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir sind
Nimm deine Hosenträger und geh.
Ah ja. Also, wenn noch einmal diese Streitzirkel zwischen Giovanni und Alex kommt, ne, dann schalte ich ab.
Das ist ja, wirklich das ist jetzt durch.
Es ist Folge 2 und es ist schon sowas von ausgelutscht. Okay, auf jeden Fall. Geht danach in ein Spiel.
Slackline.
Ja.
Das war ja schon.
Das war ja schon, aber das ist nach diesem Streit. Weil in diesem Streit, diesem Streit geht Giovanni dahin und der checkt das Spiel nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann auch an diesem Streit liegen, weil wir wissen ja, dass Stress auch deine kognitive Kapazitäten total beeinflussen kann. Also wenn du dich vor einem Spiel so streitest, es muss jetzt nicht daran liegen, ne? Aber es könnte einen Zusammenhang geben.
Voll. Und eigentlich ist das ja sein Ding, ne? Mit der Slackline. Eigentlich ist das ja, die sind ja so akrobatisch. Die sollten und das Sänger. Eigentlich gewinnen. Und Sänger, das ist eigentlich perfekt.
Ja, aber Stress überlagert alles.
Voll.
Ich glaube, das liegt daran.
Das muss daran
Okay, dann gibt es auch noch Allianzen. Und Franzis, ist mir auch irgendwie alles gar nicht so ganz klar. Also Ferry ist irgendwie in 2 Teams vermeintlich und Nico vermeintlich auch. Und dann überhört aber jemand, ich glaube, das ist Tano, dass Nico das nicht ernst mit Ferry meint und dass er das, was Ferry Nico gesagt hat, Anita gesagt hat. Ja.
Ich bin immer so froh, dass du da folgen kannst. Ich sag's dir, wie es ist und das ist wahrscheinlich auch was, was mich hier unbeliebt macht, aber bei den Allianzen bin ich ja immer raus im Sommerhaus. Ich denke mir so, ihr labert alle, niemand hält sich dran, was ist das alles? Ihr macht irgendwelche komischen Gruppendinger auf. Nein, ich muss dem auch jetzt nicht folgen.
Ich finde immer einen spannenden Plot-Twist, wenn die in der nächsten Staffel mal sagen, hier darf man sich jetzt nicht mehr absprechen mit den Allianzen, wer wen wählt.
Oh, das wäre mal
und
was.
Und dann mal gucken.
Wir brauchen ein bisschen Neuerung im Sommerhaus.
Mhm, total. Auf jeden Fall. Anna sagt was Schlaues, nämlich, dass sie es spannend findet, dass noch niemand mit Nico gestritten hat, obwohl der so ein problematischer Charakter ist.
Mhm.
Und da stimme ich ihr zu.
Da stimme ich auch zu. Die haben alle Angst, sag ich dir.
Ja. Und mir sind dann auch nochmal Alex und Hattie aufgefallen. Eigentlich ist es das Gleiche, ne? Die kommen wieder von irgendwie so einem Spiel, oder es ist nach dem Spiel. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall eine Situation, wo es Hattie nicht so gut geht und er dann zu ihr sagt, hör auf so zu denken, das ist so dumm und die sind irgendwie so total rough miteinander, wie die schon die ganze Zeit sind. Und dann direkt in der Szene danach sehen wir halt den Vergleich zu Ferry und Kati, wo sie halt weint und sagt, ihr ist irgendwie alles zu viel. Und er sagt daraufhin, ja, ich weiß.
Ach Mann.
Und da dachte ich mir so, ja, das ist genau das, was wir alle manchmal brauchen, was uns aber trotzdem so schwerfällt. Ne? Denn wenn jemand weint und sagt, es ist mir alles so viel, ist auch, glaube ich, mein erster Impuls, oder war der zumindest lange, ich versuche ganz sehr daran zu arbeiten, damit zu sagen, ach, so viel ist es noch nicht. Andere haben es auch schon geschafft. Und eigentlich ist ja das genau das, was einem dann nicht gut tut, ne? Ist das gut gemeint, oft, aber kommt blöd an, denn ich glaube, oft braucht man einfach jemanden, der einfach nur sagt, ja.
Ja,
das ist halt ein bisschen viel.
Genau. Und ich glaube, so diese Idee von dem anderen vor Augen führen, das ist doch alles gar nicht so schlimm und schaffst du mit links, das ist nett gemeint im Sinne von, man denkt, dann wird es weniger, weil die andere Person dann versteht, sie kann es doch schaffen, aber es ist halt total invalidierend.
Mhm.
Also sie leidet ja dann in dem Moment gerade. Es ist ja zu viel.
Weißt du, wer das bei mir so richtig schön immer macht?
Nee.
Du. Immer wenn ich dich anrufe und sage, Franzi, oh mein Gott, sagst du, Maus, das ist so viel.
Aber es ist auch viel.
Und es fühlt sich immer so schön an.
Du bist auch jenseits mit deinen ganzen Sachen, die du machst.
Aber es fühlt sich so schön an. Wow. Wenn ihr das noch nicht macht, seid wie Franzi, versucht das mal. Seid sagen, wow, Maus, das ist so viel. Das klingt so anstrengend, das klingt wirklich verrückt. Oh Gott, verrückt sagen wir eigentlich nicht mehr, ne? Aber wenn wir bei einem
Gaga.
Gaga. Franzi versucht Gaga einzuführen. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Sophie muss immer rausschneiden, wenn ich verrückt sag, weil ich sag das immer noch so oft. Und irre sage ich auch so oft. Sophie muss es dann immer rausschneiden, weil wir wollen es ja abgewöhnen, ne? Aber mir fällt es so schwer. Und dann, wenn Franzi und ich alleine telefonieren, dann sage ich es, glaube ich, so alle 5 Minuten.
Ja.
Es ist ein Prozess.
Oh mein Gott, apropos Sprache. Wir haben Nachrichten bekommen, dass Ferry das N-Wort rappt.
Oh ja, das
wow.
ist wichtig. Das ist
Einfach
wichtig zu sagen.
Nein, Ferry.
Ferry, nein.
Einfach nein. Und dass er dann, und das ist ja noch schlimmer, als es zu tun, dann irgendwie noch angegriffen reagiert, wenn man ihn darauf hinweist. oder mindestens muss man nicht aufwiegen, ist beides sehr schlimm. Aber ich finde mal so Menschen, die dann noch nicht mal bereit sind, irgendwie Sachen einzusehen und irgendwie zu reflektieren, boah.
Obwohl ich schon glaube, dass das ja bei vielen so die erste Reaktion ist, ne? Wenn man angegriffen wird, vor allem im Internet und die Leute sagen, was du machst, ist rassistisch oder es geht gar nicht, ist, glaube ich, von vielen der erste Impuls zu sagen, nee, das stimmt nicht. Ne? Mhm. Ich würde schon gerne mal hören, ob er jetzt mit vielleicht ein bisschen Zeit das anders reflektieren kann.
Müssen wir halt einfach mal fragen.
Ich sehe viel Gutes an dem, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ne? Und dann habe ich andererseits so diese Kommentare habe ich gelesen und auch ja, dass er rassistische Sachen gesagt hat und auch sexistische Sachen, ist natürlich kacke. Aber andererseits würde ich irgendwie gerne glauben, dass vielleicht man sich auch weiterentwickeln kann.
Ja, das ist die Frage, ob Ferry sich weiterentwickeln kann. Wir müssen ihn einfach mal fragen. Einfach mal in die DMs leiten. Hör mal, Schatz, haben wir jetzt das, das und das verstanden?
Ich mach das mal.
Mach das mal.
Wie stehst du jetzt eigentlich dazu? Vielleicht mach uns eine Sprachnachricht, das finde ich spannend.
Oh ja, dann würden wir die auch hier vielleicht abspielen. Mal schauen, je nachdem, was da drin ist. Ich glaube dran, dass Menschen sich verändern können. Ich weiß aber nicht, ob Ferry jetzt, wenn man ihn dann nochmal fragt, diese Reise hingelegt hat. Aber Outcome offen.
Ja. So, Nominierung. Auch hier, für mich gab es keine Storyline. Es gab einfach nur Aggression.
Mhm.
Nico nimmt Hatti. Anita lacht und sagt, Hatti, du wurdest verarscht. Boah, ich finde Anita wirklich unangenehm. Ne?
So gemein. So gemein. Die nennt Kathi eine Heulsuse. Wie gemein ist das denn? Mhm. Also Kathi hat aus Überforderung geweint. Das waren echte Tränen. Und dann nennt sie sie eine Heulsuse und wird einfach persönlich, wo es gar nicht angebracht ist, gar nicht angemessen, gar keinen Sinn ergibt, unmöglich. Also ich finde wirklich so Menschen, die nach unten treten, das ist so mein Gefühl, ne? Weil sie nimmt da ja eine verletzliche Situation oder einen verletzlichen Moment von Kathi. Menschen, die dann drauf treten, das sagt einfach so viel über diese Menschen aus.
Absolut.
Nee.
Tano droppt dann, dass er weiß, dass Nico seine Freundin betrogen hat. Und Ferry will Nikos Lügen aufdecken. Anita sagt, dass Hatti stinkt.
Ja, jetzt ist das mit der Vulva.
Jetzt ist es mit der Vulva. Und am Ende sind auf jeden Fall Hatti und Alex und Michael und Shelly, von denen wir irgendwie noch gar nichts gesehen haben, dass sie überhaupt noch da sind, gehen zusammen in eine Exit-Challenge.
So ist es. Das war die Folge.
Müssen wir noch was zur Vulva sagen?
Oder nee, haben wir schon, ne? Einfach hochgradig misogyn, hochgradig misogyn. Vulvas riechen nicht nach Fisch. Das möchte ich noch dazu sagen. Einfach nein. Das ist einfach irgendwas ganz Komisches, was irgendwann mal, also bist du auch damit aufgewachsen, dass man das so gesagt hat?
Total.
Was ist das? Wer hat sich das überlegt? Das ist nicht so.
Das Patriarchat.
Ja, einfach.
Jetzt alles
ist einfach ein Shaming. Ein Shaming. Von weiblicher Anatomie.
Mhm.
Wow.
Das geht gar nicht.
Ja.
Ich hoffe, die nächste Folge wird besser. Mir hat dieser Folge gebe ich eine 5 von 10.
Echt? Ich eine 7 von 10.
Ja?
Ja, ich fand es jetzt nicht so schlecht wie du. Aber ja.
Mir fehlt komplett die Geschichte.
Da gehe ich auch mit.
Es gibt keine Geschichte.
Schreibt uns unbedingt mal, ob euch auch die Geschichte fehlt.
Oder liegt's an uns?
Nee, ich glaube, wir sind schon gut im Geschichten erzählen. Und wenn
wir sind natürlich hervorragend im Geschichten erzählen, aber ob es an uns liegt, im Sinne von, dass wir zu viele Sachen uns vielleicht über die Jahre reingezogen haben, dass wir es jetzt nicht mehr spannend finden.
Kann natürlich sein. Aber ich denke, das ist einfach Sommerhaus. Also dieses Gefühl von random Aggression, das hatte ich immer im Sommerhaus. Egal, schreibt uns mal, was ihr denkt. Eigentlich war das mal eine Überleitung, nämlich, dass wenn ihr eine Geschichte von uns hören wollt.
Oh, sorry, dass ich die kaputt gemacht habe. So eine hervorragende Überleitung.
Dann könnt ihr uns ja live sehen, weil die Masken sind für heute gefallen, aber noch nicht, was den Madonna-Hure-Komplex betrifft. Von dem haben wir nämlich noch ganz, ganz viel zu erzählen. In, Dina, können wir es jetzt mal aufzählen? In Stuttgart, in Berlin, in Hamburg, in Köln. Köln ist schon ausverkauft. Mal schauen, ob es dabei bleibt. In Wien sind wir, in München. Und ihr könnt da überall Tickets kaufen. Schaut mal in den Shownotes.
Hast du Leipzig gesagt?
Ich habe nicht Leipzig gesagt. Ah. In Leipzig sind wir auch, ihr Mäuse.
Hamburg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Wien und Köln.
Bitte kommt dahin. Und wir küssen bis dahin die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.